Pflanzenschutz in Österreich ist oft anders wie in andere EU-Staaten sozusagen rundherum. Wir verbieten Dinge, die was wir dann wieder übers Produkt eigentlich importieren. Das ist eigentlich sehr skurril.
Wir haben in den letzten Jahrzehnten mehr als die Hälfte der Pflanzenschutzwirkstoffe verloren in Europa.
Es sind eigentlich jetzt gewisse Hürden in Österreich, wo man einzelne Kulturen vielleicht nicht mehr wirklich anpflanzen möchte in Österreich oder kann, weil man eigentlich gewissen Schädlingen nicht Herr wird.
Wir haben leider die Mentalität in Österreich, Lebensmittel müssen immer billig sein. Und natürlich verdrängt das billige Lebensmittel das österreichische aus dem Geschäft.
Wir werden nie einen Kartoffel kaufen, der durchbohrt ist vor dem Drahtwurm. Da sind wir eigentlich kompromisslos.
Das ist eigentlich in der ganzen Pflanzenschutzdiskussion immer unser Hauptthema. Ja? Also so wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig anzuwenden. Wir tun das nach bestem Wissen und Gewissen, nicht aus Jux und Dollerei.
Schaut mal hin. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Mein Name ist Maria Fanninger und ich freue mich voll, dass du heute wieder mit dabei bist. Und heute habe ich nämlich einen Gast, das was mir voll taugt, weil das ist eines meiner Lieblingslebensmittel, würde ich meinen, nämlich Obst und Gemüse. Bei mir ist zu Gast Manfred Kohlfürst. Er ist Obmann des österreichischen Branchenverbands für Gemüse und Obst. Und heute schauen wir mal ein bisschen tiefer rein, wie es um Österreichs Gemüse und Obst eigentlich bestellt ist. Und was mich jetzt gleich mal interessiert, jetzt haben wir April, wie schaut es aus mit den Frostnächten?
Ja, wir haben jetzt leider wieder zwei kalte Nächte hinter uns, die zum Glück nicht ganz so kalt waren wie befürchtet, und wir sind auch heuer im Entwicklungsstadium noch nicht so weit. Das heißt, bei Äpfeln dürfte noch nicht viel passiert sein, hoffen wir. Und bei Marillen und beim Steinobst ist viel investiert worden, es ist geheizt worden. Also wir hoffen, dass wir relativ gut durch die Saison kommen.
Ja, Manfred, du bist ja quasi direkt am Punkt quasi. Du weißt, wie es um die Äpfel quasi gerade bestellt ist. Also aktuell ist ja eigentlich die Blütezeit sozusagen oder beginnend. Du hast selber einen Hof. Vielleicht magst du ein bisschen zu deiner Person erzählen, warum du das machst, was du machst und was du eigentlich genau machst.
Ja, es freut mich sehr, dass ich heute da sein darf bei dir, Maria. Und es ist ja für mich nicht diese klassische Geschichte. Also ich bin ja eigentlich selber nicht auf einem Obstbaubetrieb aufgewachsen. Wir haben eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft gehabt daheim und meine Frau ist eigentlich auf dem Obstbaubetrieb aufgewachsen. Und wie es halt so ist, man heiratet und irgendwann haben wir uns entschieden, weg vom Beruf, vom klassischen Lernberuf, ich habe eine technische ATL hinter mir, dann doch diesen Betrieb der Schwiegereltern zu übernehmen. Bin dann dort ja vor 25 Jahren circa auch in diese Branche hineingewachsen, habe den Obstbaumeister gemacht. Also mir war das auch ganz wichtig, Ausbildung zu machen. Und nachdem ich von meiner Jugend her in Jugendorganisationen, in der Pfarre, in der Gemeinde immer gewohnt war, vorne zu stehen und da Interessen zu vertreten, hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich dann halt auch in die Interessensvertretung auch in dieser Branche hineingerutscht bin. Man hat mich gefragt, ob ich gewisse Funktionen übernehme. Und mittlerweile stehe ich halt vorne beim Branchenverband für Obst und Gemüse.
Und bei euch im Betrieb, ihr habt Äpfel produziert sie und was ist noch am Betrieb alles?
Also wir machen mittlerweile Äpfel und Birnen, circa 5 Hektar. Also wir sind so eine Durchschnittsbetriebsgröße in Österreich, machen das in klassischer Form, also im konventionellen Anbau, nicht Bio. Das hat unterschiedliche Gründe, zu der kommen wir vielleicht heute noch. Und ja, wir sind ein klassischer Familienbetrieb noch. Es geht sich bei uns aus, dass wir die Arbeit wirklich in der Familie erledigen, also meine Frau und ich hauptsächlich, aber mit den Schwiegereltern, auch mit meinen Eltern, und in der Ernte dürfen die Kinder auch helfen.
Mhm. Jetzt ist ja eigentlich quasi jetzt im Obstbereich natürlich gerade die Blütezeit, in anderen Bereichen sind wir jetzt ja schon mitten in der Erntezeit, wie zum Beispiel jetzt beim Spargel, der jetzt gerade anfängt gestochen zu werden, sozusagen. Habt ihr im generell Obst- und Gemüsebereich, wo sind momentan Themen rund um Erntehöfe zum Beispiel, wie werden die braucht?
Ja, wir haben gerade bei Erntehelfern, bei Arbeitskräften immer ein Thema, das sind mehrschichtig, sage ich jetzt einmal. Zum einen gibt es diese klassischen Grenzgänger oder die Arbeitskräfte aus dem benachbarten Ausland fast nicht mehr, weil das ist ja alles EU mittlerweile und da sind die Lohnniveaus andere, die Leute haben Arbeit. Das heißt, diese Erntehelfer-Saisoniers kommen von immer weiter her. Wir haben Leute noch aus Rumänien, aber es gibt da so Leute immer aus der Ukraine gegeben, was jetzt kriegsbedingt schwieriger ist. Aber wir haben im Gemüsebereich mittlerweile Leute von den Philippinen oder aus anderen Regionen der Erde, die dann mit dem Flugzeug eingeflogen werden, um eben in Österreich die Ernte einzubringen. Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist eben, dass Arbeit massiv teuer geworden ist. Wir sind ja auch betroffen von den ganzen Inflationen und Index- und Lohnanpassungen. Und es ist für uns einfach ein riesengroßer Kostenfaktor, die Arbeitskräfte, die wir auf den Betrieben brauchen, auch zu bezahlen. Das schluckt sich dann natürlich auch oder müsste sich noch stärker aufs Produkt durchschlagen. Und leider ist es nicht immer möglich, auch diese Mehrkosten am Produkt zu verdienen.
Da sind wir ja irgendwie nicht ganz wettbewerbsfähig eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man die anderen EU-Staaten anschaut, haben die meistens für die Erntehöfe ein bisschen weniger Lohnnebenkosten. Bei uns ist der 13., 14. Gehalt. Unsere Lohnnebenkosten, auch die Sozialversicherung und so weiter, ist dementsprechend höher. Und wo man das dann direkt vergleicht, ist eigentlich so, dass man zwar mehr zahlen für einen einzelnen Erntehöfer, aber der sogar weniger netto rauskriegt, ist eigentlich sehr, sehr unattraktiv für die Erntehöfer natürlich ist, wo ich sage, okay, ich bin ein paar Kilometer weiter im Norden und in Deutschland tätig, dann kriege ich einfach mehr für meine Tätigkeit, obwohl wir Österreicher eigentlich mehr dafür zahlen. Gibt es da schon irgendwie ein Licht am Ende des Tunnels, dass man sich da ein bisschen vorringt, dass man eigentlich da Veränderungen vornimmt, dass man sich da ein bisschen konkurrenzfähiger macht oder ist da gar keine Gesprächsbereitschaft?
Ja, wir stehen generell zu hohen Standards. Also wir wollen unseren Arbeitskräften natürlich auch entsprechend was bieten. Das merkt man bei uns schon bei den Unterkünften. Das ist top in Österreich. Natürlich haben wir bei den Lohnkosten eben oder bei den Lohnnebenkosten, wie du gesagt hast, auch dieses Ungleichgewicht. Jetzt ist es nicht nur mehr in Deutschland, diese Modelle gibt es auch mittlerweile in Südtirol, in Frankreich und in anderen Staaten Europas, wo man einfach für kurzfristig Beschäftigte weniger an Nebenkosten bezahlt. Wir fordern das schon lang. Mittlerweile ist es ja auch irgendwo bei anderen Branchen angekommen, dass man sagt, die Lohnnebenkosten in Österreich sind generell zu hoch. Inwieweit es aber da in der neuen Regierung ein Umdenken gibt oder da die Bereitschaft gibt, da was zu tun, weiß ich nicht, sehe ich auch momentan noch nicht, dass sie da irgendwas tut, aber die Forderungen sind massiv da, weil wir es auch brauchen, um wettbewerbsfähig zu sein.
Wenn wir gleich bei der Wettbewerbsfähigkeit bleiben, mich schockiert es immer ein bisschen, wenn ich sehe, dass in Österreich auf einmal gewisse Gemüsesorten im Supermarkt nicht mehr verfügbar sind, sondern nur mehr aus dem Ausland. Und immer mehr machen sich da Stimmen breit, dass man bemerkt, okay, es sind eigentlich jetzt gewisse Hürden in Österreich, wo man einzelne Kulturen vielleicht nicht mehr wirklich anpflanzen möchte in Österreich oder kann, weil man eigentlich gewissen Schädlingen nicht Herr wird. Vielleicht steigen wir da mal gleich in diese Thematik voll ein. Also Pflanzenschutz in Österreich ist oft anders wie in anderen EU-Staaten sozusagen rundherum. Wir verbieten Dinge, die was man dann wieder übers Produkt eigentlich importieren. Das ist eigentlich sehr skurril. Das heißt, wir können es in Österreich nicht anbauen, weil wir gewisse Wirkstoffe nicht mehr erlauben an Pflanzenschutzmittel und gleichzeitig importieren wir nachher von Ländern, die was diese Wirkstoffe aber verwenden. Das heißt, wir machen einfach nur ein bisschen einen kleinen Umweg und dann noch ein bisschen Transport dazu, würde ich meinen, dass wir das nachher alle wieder konsumieren können. Was steckt da dahinter?
Ja, es sind, glaube ich, zwei Dinge. Man glaubt immer, dass eben Produkte mit diesen Wirkstoffen von weit her kommen und das ist leider nicht so. Also wir sehen es schon bei Kartoffeln und so weiter, wenn man dann aus dem asiatischen Raum oder aus dem nordafrikanischen Raum Erdäpfel importiert, dann sagt man, ja, das sind andere Standards, das mag schon sein. Aber wenn man das in Europa hat, wie du gesagt hast, dann ist es oft nicht verständlich und auch für unsere Bauern nicht verständlich. Mhm. Ja. Jetzt ein klassisches Beispiel, Radieschen. Wir können in Tirol oder in Österreich generell im Sommer keine Radieschen mehr produzieren, weil es kein Pflanzenschutzmittel gegen den Erdflow gibt, kein zugelassenes. Es gibt eins, das wirkt bei niedrigeren Temperaturen, also zeitig im Frühjahr wird es noch gehen, aber ab Juni schafft man es nicht mehr und dieser Erdflow frisst halt am Kreidel, also diese Blätter der Radieschen zusammen und die sind dann nicht mehr vermarktungsfähig. Dafür können wir jetzt keine Radieschen mehr produzieren. Eine große österreichische Handelskette hat ganz klar österreichische Radieschen ab Juni ausgelistet. Was machen wir? Wir importieren Radieschen aus Deutschland. Das heißt, in Deutschland ist es durchaus möglich, weil die eben dieses Pflanzenschutzmittel mit diesem Wirkstoff zur Verfügung haben. Die produzieren Radieschen, die kommen dann nach Österreich und wir in Österreich können es nicht produzieren. Und das musste mal jemandem erklären, ja.
Unglaublich. Vielleicht müssen wir aber nochmal kurz einen Schritt dahin gehen, dass wir mal generell sagen, wie schaut oder wo steckt hinter einem Pflanzenschutzmittel? Warum gibt es überhaupt? Warum muss man die Pflanzen überhaupt schützen? Es ist ja so, dass gesellschaftlich immer sehr viel diskutiert wird, auch sehr oft getrieben von NGOs oder so irgendwas, wo einfach gesagt wird, okay, es wird mehr gespritzt, mehr Monokulturen. Deshalb ist es eigentlich so, dass man den Schädlingen nicht mehr Herr wird. Man hat ja verschiedene Pflanzenschutzmittel. Jetzt im konventionellen Bereich sind das oft chemisch-synthetische, müssen aber nicht immer natürlich chemisch-synthetisch sein. Es gibt auch biologische Pflanzenschutzmittel. Und jetzt ist es so, dass man ja grundsätzlich vorgeht gegen Unkraut zum Beispiel, weil das wäre auch spannend, dass du das einmal erklärst, warum macht man das nicht einfach und jedne die zum Beispiel und tut es weg sozusagen mit manueller Kraft oder mit einer Maschine. Dann gibt es natürlich Pflanzenschutzmittel gegen Pilze, Fungizide eben sind das und gegen Schädlinge, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel Insektizide. Jetzt vielleicht kannst du einmal für uns erklären, für was braucht man jetzt eigentlich? Warum macht man zum Beispiel, warum verwendet man überhaupt Herbizide und geht gegen das Unkraut so vor mit Pflanzenschutz?
Ja, also generell, wie du richtig gesagt hast, das sind die wesentlichsten drei Mittel, die wir brauchen, also gegen Insekten, gegen Pilze und eben gegen Kräuter oder Beikräuter. Diese Unkrautbekämpfung kann natürlich unterschiedlich gemacht werden. Im biologischen Obstbau sieht man es ja, da wird zum Beispiel auch beim Obst jetzt da mit Maschinen gemäht oder das Unkraut weggehackt. Es geht immer darum, dass man eben diesen Konkurrenzdruck wegbringt. Bei großen Obstbäumen ist es jetzt nicht mehr so schlimm, aber wenn man jetzt Gemüse anschaut und ich habe halt zwischen eine extreme Verunkrautung, dann wissen wir, dass das Gemüse halt nicht mehr entsprechend wächst, dass man halt da eben diese Konkurrenz durch die Unkräuter oder Beikräuter hat und die gehören weg. Ja, und jetzt kann man sie entweder Herbiziden bedienen oder man geht halt mit dem Heindl aus und oder jätet es durch. Oder es gibt natürlich mittlerweile auch Roboter, autonom fahrende Maschinen, die halt entsprechend auf den Feldern unterwegs sind und halt da immer wieder auch diese Unkrautentfernung machen und diese Flächen durchjäten. Das sind halt extrem teure Maschinen. Das ist schon mittlerweile Präzisionslandwirtschaft, die auch mit KI funktioniert. Also wir bewegen uns schon in diese Richtungen.
Aber hat alles ein bisschen ein Für und Wider bei der Präzisionslandwirtschaft natürlich jetzt grundsätzlich, wenn ich da mit leichten Geräten drüber gehen kann. Früher hat es immer eher schwere Geräte nur gegeben. Das heißt, der Bodenverdichtung, dann wieder mehr Erosionsgefahr oder so irgendwas. Ich finde es immer spannend, wenn wir irgendwo hin recherchieren. Es ist ja nie so schwarz-weiß. Also es ist ja immer irgendwie was Gutes dabei, wo man sich denkt, hey, wieso ist das nicht die gescheitere Lösung? Das ist ja viel gescheiter. Natürlich war es cool, wo man mit dem Heindl ausrücken darf, aber ich weiß von Corona-Zeiten, dass man jetzt bei Erntehelfer Notständen, dass man da auch Leute aufgerufen hat, mitzuhelfen und wir die Ersten mitgeholfen haben, wo jeder gewusst, okay, das können wir körperlich gar nicht mehr leisten. Wenn du da auf einem, weiß ich nicht, Gurkelflieger oben liegst für eine halbe Stunde, kannst du den ganzen Tag nicht mehr rühren und im Endeffekt, wenn man mit dem Heindl durchgegangen ist, wissen wir vielleicht vom eigenen Garten, wenn du da einen Tag arbeitest, dann spürst du jeden Muskel deines Körpers, weil wir das einfach nicht gewohnt sind. Also das ist mal eher unwahrscheinlich, dass wir uns alle wieder aufs Feld begeben und die anderen Sachen sind aber schon immer so ein bisschen mit Für und Wider, oder?
Schon, ja. Und Herbizide ist eben sicher die einfache Methode, wo man einfach einen Wirkstoff hat, der gewisse Unkräuter, Beikräuter einfach abtötet und dadurch halt das Wachsen der Hauptkultur ermöglicht. Ja. Und weil du vorher Erosion angesprochen hast und wir sehen es auch gerade bei steilen Obstbauflächen jetzt wieder, wo eben diese Baumstreifen immer wieder auch durchgejätet oder mit Kreiselgeräten immer durchgearbeitet werden, damit da nichts wächst. Wenn dann Starkregenereignisse kommen und mir schwemmt dann die ganze Erde von den Wurzeln weg, habe ich auch nichts gerichtet. Ja. Also da muss man immer dieses Für und Wider auch abwägen, was tut man. Und das ist eigentlich in der ganzen Pflanzenschutzdiskussion immer unser Hauptthema, ja. Also so wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig anzuwenden. Jetzt können wir im Kulturschutz vieles tun. Wir sehen es ja, wir haben geschützten Anbau, Unterglas, wir haben im Obstbau Folien, wir haben Hagelschutznetze, wir reden mittlerweile schon von Totaleinnetzung, damit wir gegen gewisse Schädlinge einen Schutz haben, ja. All das tun wir wir versuchen bei den Standorten Kulturen dorthin zu pflanzen, wo es klimatisch gut passt, um eben weniger Pflanzenschutz zu brauchen. Und trotzdem braucht man Pflanzenschutz, ja. Und du hast vorher gesagt, bio und konventionell. Und ja, das ist richtig. Und das ist bei manchen vielleicht auch immer noch nicht so in den Köpfen drinnen. Auch bio braucht Pflanzenschutz. Es wäre ja ein Frevel, wenn es ohne gehen würde, Pflanzenschutzmittel anwenden. Ja, es ist eben nur so, dass man sagt, eine hat synthetisch, chemisch formulierte Pflanzenschutzmittel und der andere hat halt eher oder setzt eher auf Wirkstoffe, die in der Natur vorkommen, die halt anders zusammengesetzt sind. Das heißt nicht, dass man nicht auch im konventionellen Obst- und Gemüsebau biologische Mittel verwendet. Wir verwenden Pheromone, wir schauen, dass wir Nützlinge drinnen haben. Also all diese Dinge passieren eh. Und natürlich wollen wir uns weiterentwickeln, ja. Und wir sehen es ja auch, die Pflanzenschutzmittelzulassung. Wir haben in den letzten Jahrzehnten mehr als die Hälfte der Pflanzenschutzwirkstoffe verloren in Europa. Und es kommt nichts Neues nach. Ja, also wir haben im konventionellen Bereich seit 6 Jahren keinen neuen Wirkstoff. Wir haben auch im Bio keine neuen Zulassungen, die wir zusammenbringen. Und die Schädlinge werden mehr. Es wird wärmer, es kommen neue Schädlinge, es kommen andere Schädlinge. Und auch gegen dem muss man irgendein Rezept, irgendein Mittel finden. Ja. Und wenn mir ein Gemüsebaubetrieb erzählt, ein großer, sie haben 10 Leute abgestellt, die nur händisch die Wanzen zerdrücken, die auf dem Gemüse sind, weil es keinen Wirkstoff gibt, der diese Wanzen bekämpft. Und die wissen, wenn sie das nicht tun, dann ist das Gemüse nicht mehr zum in Verkehr bringen, dann muss man sich was einfallen lassen. Ja. Entweder gibt es eine Schutzmethode für unser regional angebautes Gemüse, oder die Betriebe werden aufhören, weil es nicht mehr geht. Und dann müssen wir halt das Gemüse wieder von irgendwoher importieren, wo halt andere Wirkstoffe, andere Methoden zulässig sind.
Es ist halt irgendwie ein volles Dilemma, muss man ganz ehrlich sagen. Weil man einerseits natürlich möchte, dass das nichts verwendet werden muss. Ja. Und man es einfach nur verlagert sozusagen in andere Länder, wo man sagt, okay, wir erlauben die Wirkstoffe nicht mehr und andere Länder machen es weiter, dann verlagert man es in ein anderes Land und importiert sich halt diese genau die gleiche Thematik eigentlich.
Ja, nur wir haben da, glaube ich, in der Pflanzenschutzmittelzulassung ein bisschen ein Thema oder ein Problem. Pflanzenschutzmittel sind extrem hoch in der Forschung untersucht. Also da gibt es extrem lange Verfahren mit Gutachten, mit allen möglichen Durchläufen, bis einmal ein Wirkstoff genehmigt wird. Und viele Firmen tun sich das einfach nicht mehr an. Ja. Die sagen, der europäische Markt, man will in Europa weniger Pflanzenschutz machen. Es war leider auch der Green Deal und diese ganze Strategie in der Europäischen Kommission nicht dienlich. Also in der letzten EU-Periode der europäischen Landwirtschaft, das muss man in dieser Deutlichkeit wahrscheinlich mal sagen, weil man einfach gesagt hat, weg von konventionellen Techniken hin zu noch mehr Nachhaltigkeit, zu noch mehr Biodiversität. Wir befürworten das, ja, weil ich darf nicht auf der einen Seite sagen, wir wollen es nicht und auf der anderen Seite müssen wir dann diese Produkte von irgendwoher importieren, wo dann genau diese Pflanzenschutzmittel, die wir verbieten, zugelassen werden. Mhm. Und da sagen namhafte Herstellerfirmen, Europa ist für uns nicht interessant, von 6 Wirkstoffen wird vielleicht einer in Europa zugelassen und 5 irgendwo anders. Das ist ein Ungleichgewicht und wenn das aber nicht überprüft wäre oder nicht zulassungsfähig wäre, darf man es der anderen auch nicht zulassen. Ja, beziehungsweise darf man es dann nicht in Verkehr bringen. Und da geht es um ganz viele Themen. Ob das jetzt für den Anwender gefährlich ist, davon gehen wir mal nicht aus. Ob es für den Konsumenten gefährlich ist, dafür gehen wir auch nicht aus. Ja? Das heißt, die sind so gut überprüft, beziehungsweise sind da Rückstände, wenn dann in so geringen Dosen auf dem Produkt drauf, dass es nie und nimmer für den Konsumenten in irgendeiner Art und Weise bedenklich sein dürfte.
Sonst würden sie ja nie zugelassen
genau.
werden. Und wie so ein Verfahren, wie vielleicht kannst du noch mal kurz so ein bisschen in das so ein Verfahren eingehen. Also wird geprüft sozusagen auf das auch, nicht nur wie viel ist jetzt auf dem Produkt, dass das eine Produkt jetzt sowieso für den Menschen jetzt nicht schädlich ist, sonst wird es sowieso nicht freigelassen gegeben werden. Aber wie ist dann auch, wird es geprüft, dass, keine Ahnung, dass man sagt, man isst mehrere pro Tag Produkte und dann die Summe dessen oder die Summe für ihr ganzes Leben vielleicht der Dinge, die wo so Rückstände da drauf sind. Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da gibt es genau diese Definitionen, also wie viel Kilo von einem Produkt musst du essen, damit der Wirkstoff irgendwann einmal vielleicht irgendwelche Wirkungen im Körper hat. Und da gibt es Dosen, die jetzt nicht auswendig weiß, aber die so hoch sind, dass du das nie erreichen wirst. Ja, da geht man von Kleinkindern aus, die halt eine gewisse Menge von Gemüse oder Obst essen, die mit diesen Wirkstoffen behandelt wurden. Und du darfst nie nur irgendwie in eine Nähe kommen, dass diese Rückstandswerte gefährlich werden. Wo wir eher das große Thema haben, ist immer die Anwendung selbst, das heißt die Schädigung für die Umwelt. Ja, mhm. Und wir versuchen da halt wirklich alles auszuschließen und jeden Metaboliten. Und wir wissen, dass wir natürlich bei Wasser sehr hohe Grenzwerte haben oder niedrige, was jetzt Rückstände betrifft, aber einfach da ein sehr hohes Bewusstsein haben, was unser Gut Wasser betrifft und auch den Boden betrifft. Und da ist man meiner Meinung nach oft in der Risikoabwägung ein bisschen zu umweltlastig, sage ich jetzt einmal. Ja, also wir denken oft oder zu oft darauf, was vielleicht der Umwelt passieren könnte und vergessen vielleicht, dass wir Produkte brauchen, dass wir produzieren möchten. Ja. Jetzt nicht wertend zu sehen, aber ob jetzt irgendein Wirkstoff vielleicht irgendwann, irgendwo Rückstände verursacht, die vielleicht für irgendeine Mikroorganismen, für irgendwelche Mikroorganismen schädlich sind. Und auf der anderen Seite verhindere ich aber, dass ich Obst und Gemüse produziere und hole mir das aber mit dem gleichen Wirkstoff behandelt aus anderen Regionen der Erde. Also das ist für mich nicht verständlich, warum das so ist, ja, in der Zulassung. Und wir haben in Europa 3 Zonen. Wir schaffen es, dass wir Wirkstoffe zulassen, wie vorher schon beim Radieschen erklärt habe, wo wir dann diesen Wirkstoff in Deutschland anwenden und in Österreich nicht. Und da ist dann endgültig aus. Ja, und das verstehen auch unsere Produzenten nicht mehr. Ja. Mhm.
Kommen Sie eigentlich nur, wo man sich jetzt so das zusammenreimt, könnte man denken, okay, wir verlagern halt einfach diese Umweltbelastung in ein anderes Land, sagen, okay, wir machen uns da die Hände nicht schmutzig und verlagern quasi diesen Wirkstoff in ein anderes Land. Im Endeffekt liegt er dann, oder beziehungsweise ist er nicht in unsere Böden oder ist er nicht in unserem Grundwasser oder was im Worst Case sozusagen.
Ja, es ist halt auch, wenn man jetzt dort nur das Glyphosat anschaut oder diese ganze Diskussion um dieses Herbizid, wo man, was mit 20.000 Seiten Studien hat und was mit wie viele Forscher damit beschäftigt waren und ganz klar rausgekommen ist bei all diesen Studien, dass es weder für den Menschen noch für die Umwelt noch fürs Grundwasser schädlich ist.
So wie es wir anwenden in, genau, Österreich oder angewendet, ja, haben. Ich glaube, dass das immer ein bisschen Unterschied ist. Man hat, glaube ich, die amerikanische Sprühflugzeugsicht auf Österreich drüber gestülpt, weil man sich dessen bedient hat, einfach weil das halt gesellschaftlich dann gut zum Kommunizieren war und geht aber da, also die Dosis macht das Gift sozusagen, genau so wie es in Österreich angewendet worden ist, so wie du jetzt sagst zum Beispiel, wenn ich natürlich jetzt die andere Länder anschaue, wo wirklich mit dem Sprühflugzeug wahrscheinlich Glyphosat ausgebracht wird, da ist wahrscheinlich ein bisschen ein anderes Thema, aber wir diskutieren das nachher nicht mehr so, als würde man in Amerika sein.
Ja, und das ist genau das was wir vorher geredet haben. Ja. Wo wird wie produziert? Ja, und jetzt kann man davon ausgehen, dass auch Glyphosat in dieser Anwendung nicht schädlich ist, weil sonst wird es ja nicht wieder eine Zulassung bekommen haben. Und wir finden auch diese gleichen Rückstände zum Beispiel in Kläranlagen, weil sie halt Abbauprodukte von irgendwelchen Waschmitteln sind. Ja? Das heißt, nicht alles, was jetzt der Eintrag ist ins Grundwasser oder diese ganze PFAS-Diskussion, wo man immer glaubt, nur die Landwirtschaft ist schuld. Da gibt es Wirkstoffe beim Skiwachs, bei Imprägniermitteln und so weiter. Das finden wir im Kasteinertal genauso, wo weit und breit kein Obstbau oder keine Kulturlandschaft ist, die jetzt da mit Pflanzenschutz behandelt wird. Ja? Also es ist nicht immer ein Abbauprodukt der Landwirtschaft oder der Pflanzenschutzmittel, den man findet, sondern es sind ganz viele Produkte, die halt im Umlauf sind. Das ist von Zahnpasta angefangen bis eben Waschmittel, wo es unterschiedliche Abbauprodukte gibt, die man genauso im Grundwasser, in Kläranlagen und überall findet, die ähnliche Wirkstoffe oder Rückstände verursachen wie Pflanzenschutz.
Ähnliche Rückstände, aber wahrscheinlich in anderen Mengen, oder?
Ja, teilweise in größeren Mengen.
Ach so?
Ja, und das ist leider das Problem. Und auch wenn man jetzt schaut, in der österreichischen Landwirtschaft, wie wenig Anteil der Fläche eigentlich mit Pflanzenschutzmitteln behandelt wird. Du weißt ja selber, wir haben extrem hohe Waldflächen, wir haben ganz viel Grünland, Weideflächen und nur ein kleiner Teil davon wird eigentlich mit Pflanzenschutz behandelt, was Ackerflächen sind, und noch ein kleinerer Teil ist Obst und Gemüse. Und wenn man das wieder in Relation setzt zu dem, wo man sagt, was ist an Produkten, was wird da produziert, wie wenig Wirkstoff wird eigentlich wirklich ausgebracht, dann ist diese Diskussion für mich einfach oft viel zu emotional, viel zu NGO gesteuert, sage ich jetzt einmal, viel zu weit weg von den tatsächlichen Fakten. Es wird keinen einfallen, dass er dem Arzt sagt, wenn er mir jetzt ein Arzneimittel verschreibt, dass ich das anzweifle, was er mir verschreibt, ja, ob die Dosis nicht passt oder ob der Wirkstoff, der drinnen ist, nicht passt. Ja. Bei uns in der Landwirtschaft, es wird immer angezweifelt, dass der Bauer das, was er einsetzt, nicht ordnungsgemäß macht, dass er zu viel anwendet, dass das für alle möglichen, für die Leute, für die Umwelt schädlich ist. Nein, wir tun das nach bestem Wissen und Gewissen unter Bezug auf Beratungseinrichtungen, die wir haben, in vielfältiger Weise mit Wirkstoffen, die in langen Prozessen bewilligt und genehmigt sind und die wir natürlich so wenig wie möglich ausbringen, weil es ja extrem viel Geld kostet. Ja, also wir tun das ja nicht aus Jux und Dollerei. Und das wird aber oft in der öffentlichen Wahrnehmung so hingestellt, ja, ist ja klar, die spritzen da jetzt wieder irgendwas aus.
Ja, ich merke schon durch unsere Recherchen und auch Gespräche mit einfach ganz vielen Bauern und Bäuerinnen, Produzentinnen, dass erstens einmal sehr viel Know-how da ist und auch sehr viel Wissenstransfer. Man will sich da auch weiterentwickeln. Und ich sehe das immer so, man weiß einfach sehr wenig. Man denkt immer bei konventionellen Produktionen, da ist immer chemisch-synthetisches Pflanzenschutzmittel. Und ich komme immer wieder drauf, dass unglaublich viele konventionelle Bauern und Bäuerinnen eigentlich mit jetzt biologischen Pflanzenschutzmitteln zum Beispiel arbeiten, weil die da ausreichen. Und andererseits, und da möchte ich gerne nochmal auf das zurückkommen, ist natürlich so, dass man, wenn man jetzt sagt, okay, wenn ein biologisches Pflanzenschutzmittel den gleichen Zweck erfüllt, warum nimmt man da nicht das Biologische? Was sind da die Nachteile sozusagen?
Man nimmt es eh, wenn es verfügbar ist. Wir haben leider auch manchmal die Situation, dass gewisse Wirkstoffe nur für den Bio-Obstbau zum Beispiel zulässig sind, die im Konventionellen nicht anwenden kann.
Weil sie zulässig sind für den Konventionellen?
Wenn man jetzt Schwefelkalk anschaut, das eigentlich eine Notfallzulassung hat für gewisse Anwendungen, ist das eine Thema. Das andere Thema ist, wenn ich halt dann mit einem biologischen Pflanzenschutzmittel, jetzt wieder wie es bei uns im Obstbau ist, halt viel öfter fahren muss, das halt öfter anwenden muss, dass ich die gleiche Wirkung erziele, wie halt mit einem chemisch-synthetischen mit einer Anwendung erzielen kann, dann muss man das halt auch wieder abwägen, wie schaut es mit den Kosten aus, wie schaut es mit der Anwendung aus.
Ja. Mit dem ökologischen Fußabdruck eigentlich, genau, wenn ich jetzt mit der Maschine natürlich, was weiß ich, sechsmal drüber fahre und sonst einmal, ist natürlich jetzt auch von der wieder Bodenverdichtung im Endeffekt wahrscheinlich von die Kosten, wie du jetzt sagst, ja, aber auch von...
Kann man über CO2-Ausstoß reden, wenn ich jetzt sage, ich brauche mehr Diesel, der Traktor fährt mehr, Zeit ist es, also ich muss die Stunden rechnen, aber natürlich versuchen wir es. Und ich habe vorher gesagt, Nützlingseinsatz, wir haben Pheromone, wir verwenden unterschiedlichste, Mikroorganismen zum Teil auch, um eben auch den Boden zu behandeln, um das Pflanzgut zu stärken, um da auch zu schauen, dass wir besser werden, dass man halt entsprechend weniger chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel braucht. Ja.
Wie wäre es jetzt, ist eine klassische Konsumentenfrage sozusagen, wenn ich jetzt nur mehr biologisch in Österreich Obst und Gemüse produzieren würde, was hätte ich dann für einen Ertragsausfall ungefähr?
Wir sehen momentan, dass wir im Bio, also gerade beim Obst, kann ich es ganz klar sagen, circa die Hälfte ernten am Hektar wie im konventionellen Bereich. Ja.
Das heißt, ich brauche doppelt so viel Fläche, dass ich das, was ich jetzt produzieren kann. Und aktuell ist es ja so, dass wir im Gemüsebereich haben eine Selbstversorgung von 58%, im Obstbereich von 45%. Das heißt, wir haben da jetzt eh keine wirkliche ganzheitliche Versorgung. Natürlich auch, wenn wir erstens einmal ein exotischeres Obst und so weiter auch konsumieren und Gemüse auch ganzjährig immer wieder konsumieren, was bei uns vielleicht nur von Wintergemüse quasi getragen wäre. Wobei ich immer finde, ich mein, das ist eher eine spannende Frage, ich finde immer bei uns, du gehst in den Supermarkt rein im Winter und wenn ich selber keinen Garten habe, denke ich mir immer, das ist eigentlich voll komisch, weil ich gehe durch und dann habe ich, wo ich Glück habe, kriege ich einen Chinakohl, was wir vielleicht nachher auch nochmal ganz kurz durchgehen. Wenn ich jetzt beim Salat bin, natürlich ist jetzt Winter, ich sehe kein Wintergemüse in dem Sinn, aber Kohl, ich habe jetzt eigentlich auch wenig Kraut eigentlich aus Österreich oder sowas. Es ist wirklich so, dass ich in den Supermarkt auf einige und dann habe ich eigentlich gar keine Möglichkeit, ein österreichisches Produkt zu kaufen. Vielleicht eine österreichische Tomaten, was mich immer sehr verwundert nachher, weil man denkt, okay, jetzt ist Dezember, was tut jetzt die Tomaten da aus Österreich? Und sonst haben wir eigentlich aber kein Kraut, kein Kohl, kein rote Rurm, die kann ich nur in Convenience kaufen, in dem Sinn, dass ich jetzt vorgegart oder was auch immer. Aber ich kriege eigentlich das, was ich normalerweise hätte, kriege ich fast nicht. Das Einzige, genau, was schon immer verfügbar ist, was eh super ist, sind Karotten zum Beispiel. Aber jetzt selbst Rettich oder irgendwas, du kriegst fast nichts aus Österreich. Also wenn du genau schaust, und das ist ja beim Obst und Gemüse voll lässig, weil wir können ja da wirklich schauen, wo es herkommt, weil wir eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung haben. Und dann suche ich mich immer durch und denke mir, witzig, jetzt hätten wir eigentlich Kraut, wir hätten Kohl, wir hätten jetzt gerade eigentlich Wintergemüse und ich kriege die rote, oder was heißt, ein Rona zum Beispiel, kriege ich nicht. Also in einem normalen Supermarkt kriege ich das nicht. Warum ist keine Verfügbarkeit des österreichischen Wintergemüses?
Ja, du hast gesagt, wir haben nur 45% oder 50% Eigenversorgung. Ja. Und gerade bei diesen Wintergemüsen oder Kohlgemüsen wieder das Thema Pflanzenschutz, Erdflow, wie ich vorher schon gesagt habe. Also wir haben da massive Probleme im Anbau. Die Dinge sind immer schwieriger zu kultivieren und die Leute hören auf. Also wir sehen es ganz massiv, wir haben einen massiven Rückgang auch in der Produktion. Beim Obst alleinig in den letzten 7 Jahren 15% der Fläche weniger. Das heißt, unsere Betriebe tun sich das einfach nicht mehr an. Ja.
Weil sie einfach die Wirkstoffe nicht verwenden können, den Pflanzenschutz nicht verwenden können, was man in Italien oder in Deutschland oder in umliegende Länder dann verwendet.
Auch, ja. Aber auch, weil sie mit den Arbeitskräften ein Problem haben oder weil sie bei uns im Obst mit dem Klima einen Stress haben. Ja, wir haben jetzt, wie wir eingangs geredet haben, das ganze Frostthema seit 2016. Jedes Jahr, das ist eine extrem psychische Belastung für die Betriebe. Ja. Und die sagen dann irgendwann einmal, warum soll ich mir das noch antun? Ja. Jetzt habe ich das Klima, ich habe das ganze Jahr den Stress, dass ich was ernten kann. Und gerade bei den Dauerkulturen, bei den mehrjährigen Kulturen, wie es bei uns im Obstbau ist, ja, ich pflanze heute was an, damit die 15, 20 Jahre da was ernten kann und dann habe ich 15, 20 Jahre nur Stress. Dann habe ich Wirkstoffe nicht mehr, dann habe ich keine Leute zum Ernten, dann passt mir das Wetter in der Ernte nicht, voriges Jahr Extremsituationen, dann ist es nicht den Leuten zu verübeln, dass sie irgendwann einmal sagen, nein, wenn dann nämlich auch fürs Produkt unterm Strich nicht mehr das übrig bleibt, dass ich sage, ich kann auch mit dem ganzen Stress und mit dem vollen Einsatz gut leben. Ja. Und das Gleiche haben wir in vielen Bereichen des Gemüsebaus, wo einfach die Betriebe sagen, na, warum soll ich noch? Ja? Es muss immer billig sein. Wir haben leider die Mentalität in Österreich, Lebensmittel müssen immer billig sein. Und natürlich verdrängt das billige Lebensmittel das österreichische aus dem Geschäft. Weil wenn ich es um das Geld nicht produzieren kann, und wir leben heute halt auch in einem Mitbewerb, nicht nur europäisch, sondern international, wir sehen es beim Apfel, ganz massiv, also wir sind beim Apfel ja normal Selbstversorger in Österreich, nur in den letzten Jahren war das sehr volatil. Und selbst wenn wir in Österreich zu wenig Äpfel haben, kriegen wir nicht den Preis, den wir brauchten. Weil, wenn Europa voll ist, wir machen 1,5-2% vom europäischen Apfel, ist es komplett wurscht, ob wir Äpfel haben oder nicht. Das heißt, der europäische Apfelmarkt bestimmt eigentlich den Preis. Und ob das für uns kostendeckend ist, ist eigentlich relativ den meisten wurscht. Das muss in einem vernünftigen Preis im Geschäft liegen, wobei weder der Preis, zu dem das Produkt im Geschäft liegt, nichts darüber aussagt, was der Bauer wirklich kriegt. Und da haben wir auch leider ein großes Ungleichgewicht. Wir haben die größte Handelsdichte in Österreich, was den Lebensmitteleinzelhandel betrifft. Und da sehen wir halt auch, dass wir einen extremen Wettbewerb haben unter den Handelsketten und da leider die Produktion viel zu oft auf der Strecke bleibt.
Mhm. Ich meine, jetzt bist du vom Branchenverband der OPMO. Wie geht es euch da, dass ihr ein gutes Standing für österreichisches Obst und Gemüse im Handel zu Wege bringt?
Wir versuchen immer wieder diesen Austausch mit dem Lebensmittelhandel. Wir sind erst in der Woche auch wieder mit einem Konzern benannt gesessen, um Problemfelder zu diskutieren. Da geht es um Reklamationen, da geht es um Übernahmebedingungen, da geht es aber auch um ganz einfache Dinge, warum eben gewisse Handelsketten gewisse Pflanzenschutzmittel noch weiter einschränken. Ja, wir haben das ja in Österreich und da sind die NGOs ja wieder stark dran, dass Handelsketten sagen, na, jetzt haben wir in Österreich gewisse Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel, wir wollen besser sein, wir reduzieren das noch einmal. Das erschwert natürlich noch einmal die Produktion. Ja, jetzt habe ich schon weniger Wirkstoffe und jetzt kriege ich bei diesen wenigen Wirkstoffen, die ich habe, von dieser Handelskette noch einmal eins drauf und da sagt man, na, aber von dem Wirkstoff nicht die erlaubte Höchstmenge, sondern ein Hundertstel davon.
Und für das kriegt man dann mehr Zeit fürs Produkt, oder?
Nein, eben nicht. Das heißt, wenn du das nicht erfüllst, kannst du nicht liefern. Kriegst Penale oder wirst du überhaupt ausgelistet, ja?
Und das ist jetzt, wie du zuerst gesagt hast, zum Beispiel beim Radieschen. Beim Chinakohl hat es ja jetzt da eigentlich diese Thematik gegeben, oder? Weil das war ja immer was gewesen, was man eigentlich schon wirklich auch im Winter noch gut aus Österreich kriegt. Mittlerweile fällt mir auf im Supermarkt, dass man es nicht immer durchgängig aus Österreich verfügbar hat.
Es hat mit den Produktionsbedingungen zu tun. Zum einen natürlich mit dem Klima, mit der Erwärmung im Herbst, dass das halt schwieriger wird. Zum anderen mit Schädlingen und zum dritten halt, dass das eine extrem handaufwendige Kultur ist und dass das auch oft nicht zahlt wird. Und dann muss man sagen, ist Chinakohl jetzt nicht mehr das Produkt, das jeder in der Wohnung im Haushalt kocht. Ja, also man will halt diesen normalen Blattsalat irgendwo haben und Chinakohl ist auch nicht mehr immer so dieses nachgefragteste Produkt, leider.
Ja, schade, ich finde ihn voll gut.
Ja, ja.
Immer voll, wie Kümmel, also man muss ihn ein bisschen anmachen wie Kraut, finde ich. Das ist einfach noch das, was ausmacht. Ich merke das nämlich immer wieder, wenn ich bei mir daheim Chinakohl im Winter habe oder sowas, dann sind immer die Leute voll überrascht, was ein Chinakohl, voll witzig, das schmeckt jetzt ganz anders. Und ich glaube, man muss ein paar Sachen einfach berücksichtigen. Und ich mache es auch ein bisschen wie ein Kraut und dann finde ich immer, dass das bei den Leuten extrem gut ankommt und sie gar nicht mehr assoziieren, dass das jetzt ein Chinakohl ist. Manchmal machen sie es so wie einen normalen Salat, dann finde ich immer, das ist halt dann nicht dem Chinakohl würdig sozusagen.
Ja, aber schau, wie wird heute einkauft? Nicht? Wir haben ganz viel im Convenience-Bereich, das wird vorgeschnitten in irgendeiner Box, die Leute kaufen den Salat vorgewaschen, der muss dann schnell angemacht werden können und dann gegessen. Nicht? Und da hat vielleicht Chinakohl oder im Ganzen gekauft, in kleinen Haushalten oft nicht mehr den Platz. Mhm. Und so geht es uns eben bei anderen Produkten auch. Und wir verlieren da halt sukzessive einfach Produktionsflächen, weil sie dann natürlich Betriebe umorientieren und sagen, okay, wenn die Nachfrage nicht da ist und es war zwischen einfach der Chinakohl wieder ein Produkt, das eben nicht gut bezahlt worden ist, wo die Bauern unterm Strich nicht das verdient haben, was sie brauchen. Und wenn man halt Betriebswirt ist und wir müssen in der Landwirtschaft alle auch rechnen können, und wenn sie das nicht ausgeht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ja, jetzt kann ich sagen, ein Jahr vielleicht, gefreut man drüber, das ist ja auch bei uns in den Dauerkulturen so, da tun wir uns sogar noch schwerer, weil ich kann nicht jedes Jahr wechseln, das heißt, wir haben immer diese Phasen und hoffentlich nicht immer nur die Phasen, wo es nach unten geht, aber bei Gemüse einjährigen Kulturen muss ich dann halt irgendwann sagen, okay, dann mache ich halt was anderes. Mhm.
Gerade bei den Dauerkulturen sagt man ja auch, oder wird gesellschaftlich oft gesagt, dass man einfach sagt, wenn ich jetzt da irgendwo durchfahre und ich sehe halt die Apfelplantagen und so weiter, kein Wunder, dass man da den Schädlingen nicht Herr wird, wo man alles mit einer Kultur quasi zupflastert. Wie schaut es da aus? Arbeiten wir so in Österreich? Also, wie das oft gesehen wird?
Also da muss ich ganz klar ein Nein dazu sagen. Also wir haben immer das Gefühl, das ist alles groß und riesig. Ja. Aber diese Diversität, die wir haben, eigentlich auch zwischen unseren Obstgärten und drumherum. Also wenn man es da wirklich mit offenen Augen durchs Land fährt, natürlich habe ich einmal ein paar Hektar Obstplantage in einem. Natürlich gibt es Regionen, wo das noch verstärkt ist. Also wenn ich jetzt bei uns in der Steiermark so im Bezirk Weiz schaue, in Puch, wo wirklich dieses Apfeldorf ist, wo wirklich fast jeder Hang eine Obstkultur hat und mit Hageln jetzt zudeckt ist, dann mag das in dieser kleinen Region vielleicht schon ein bisschen zutreffen. Ja, aber Ich glaube, wir haben eine Biodiversität, um die man uns beneidet. Wir haben extrem viel rund um unsere Plantagen, wo Sträucher sind, wo es wächst. Wir haben blühenden Unterwuchs, also wir haben das ganze Jahr grüne Vorgossen und alleinig, wenn man schaut, wie viele Viecherler und Insekten und Vögel sich bei uns im Obstgarten aufhalten. Also wir haben immer bei der Ernte, wir haben Vogelnester drinnen, wir haben Vögel, die brüten bei uns im Obstgarten, also ich glaube nicht, dass es so ist, dass das eine Monokultur ist, wo alles dort gespritzt ist, ganz im Gegenteil. Ja.
Jetzt denkt man sich aber oft, dass Biodiversität und Pflanzenschutzmittel kontrahierend sind, also dass die eigentlich nicht zusammengehen. Und jetzt erzählst du genau das. Biodiversität steht hoch, aber trotzdem auch im konventionellen Bereich.
Also da gibt es eine ganz klare Studie, und der Professor von Tiedemann heißt er, ein deutscher Universitätsprofessor, hat heuer bei uns beim Bundesobstbautag in Tirol einen extrem spannenden Vortrag gehalten, wie es eben darum geht, was wirklich Pflanzenschutzmittel macht und wie das die ganze Biodiversität beeinflusst, vor allem auch Insektensterben, und widerlegt ganz klar diese Thesen, dass das Pflanzenschutz dafür verantwortlich ist, dass Arten aussterben. Er hat das so belegt, also der Klimawandel macht viel, Hitzephasen machen viel, Insekten kommen und gehen, aber wenn unsere Wirkstoffe so extrem schlecht wären und alles abtöten würden, dann würde man das ja nur einmal brauchen. Ja. Das heißt, ich hätte den Schädling heuer bekämpft und nächstes Jahr würde er nicht mehr da sein. Das passiert ja nicht. Ja. Also wir haben sehr gezielte Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln, die sehr schmal auf gewisse Schädlinge wirken und eigentlich alles, was drumherum ist, ganz bewusst auch übrig lassen. Ja. Und es ist ja, wir haben lange Jahre Themen gehabt mit roten Spinne im Obstbau. Das ist eine Spinnmilbe, die verfärbt dann die Blätter einfach rot und da sinkt die Assimilationsleistung und dann werden halt die Bäume schwächer und das Obst wird nicht richtig reif. Ist deswegen passiert, weil man halt früher auch Breitbandinsektizide eingesetzt hat, die auch die Raubmilbe geschädigt haben. Ja. Was tun wir jetzt schon seit vielen Jahren? Es wird ganz bewusst darauf geschaut, dass wir diese Raubmilbe schonen, weil die einfach diese Spinnmilbe frisst und wir haben kein Problem damit. Ja. Das heißt, nützlingsschonend, wenn Insektizide zum Einsatz kommen, ganz schmalbandig, die wirklich nur dieses Käferl, dieses Insekt bekämpfen, wo man einen Schädlingsdruck hat und wir schauen, dass alles andere am Leben bleibt. Ja. Mhm. Und so spielt sich das ab in der Biodiversität oder Marienkäfer. Also wir haben, Blattläuse ist ein großes Thema. Was schaut man? Natürlich nicht immer die Blattlaus zu bekämpfen und gleich tot zu spritzen, sage ich mal, weil wenn die Blattlaus weg ist, hat der Marienkäfer keine Nahrung. Der ernährt sich nämlich von diesen Marienkäferlarven, von diesen Blattlauslarven ernährt sich der Marienkäfer. So, und wenn ich jetzt alle Blattlaus weg habe, werde ich nie eine Marienkäferpopulation aufbauen. Und ich mache das bei mir im Betrieb schon seit Jahren, also da eher runter mit dem Pflanzenschutz, es kommen die Marienkäfer, es dauert 2-3 Wochen länger und dann sind die Blattlaus weg. Mhm.
Das heißt, voll anwendungsorientiert, wo man die jetzt zuhört, merkt man sofort wieder, dass das einfach, das ist jetzt, wenn man das Bild kriegt von irgendwelchen medialen Kampagnen, würde ich meinen, dann kriegst du natürlich das Bild einfach drüber gefahren, alles tot und wir schauen nur, dass wir in Ertrag maximieren. Wenn man die jetzt zuhört, merkt man sofort, das ist einfach was, wo man sich damit auseinandersetzt, wo man noch lösungsorientiert hinarbeitet und wo auch gleich dieses Bewusstsein oder Bedacht einfach da ist. Das merke ich immer wieder, mich beeindruckt das immer voll, wenn ich mit Bäuerinnen und Bauern rede, die was einfach wirklich ein Handwerk verstehen und einfach sagen, ich arbeite ja mit meinen Viecher, ich arbeite mit meinem Boden, ich arbeite ja in, quasi, das sind meine Helferlein, meine Nützlinge, ich mache verschiedene Aktionen einfach nur, um gewisse Dinge aufrechtzuerhalten, um mir das Leben eigentlich zu erleichtern, um dann in letzter Instanz, wo es wirklich gar nicht mehr geht, dann vielleicht auch das eine oder andere Pflanzenschutzmittel zu verwenden. Aber das muss auch in dem Sinne nicht sein, wenn es anders gelingt. Und ich denke mir immer, das ist so ein bisschen wie wir auch mit unserem Körper wahrscheinlich am besten umgehen. Wir müssen nicht immer sofort jede Tabletten schlucken, weil du zuerst gesagt hast, wenn ich zum Arzt gehe, nehme ich das natürlich. Aber natürlich schauen wir vielleicht, wenn man sich denkt, okay, der andere vielleicht nicht, der sagt, alles, was mir der Arzt gibt, das nehme ich sofort. Aber bei mir ist es auch so, ich denke, muss ich das Antibiotikum jetzt nehmen, entscheiden, oder dass ich mit irgendwas anderes vielleicht drüber komme, vielleicht noch als Hausmittel oder so irgendwas. Und in letzter Instanz, wo ich merke, okay, ich schaffe es nicht, ich kriege es eigentlich so nicht hin, ich werde nicht vor lang gesund, sozusagen, was ja sehr oft ist. Also wir sind ja, was ich immer eine Grippe habe, kann ich auch, brauche ich vielleicht gar nichts nehmen und brauche mich nur einfach gut auskurieren in dem Sinn oder bin halt einfach einmal länger vielleicht Bettli kriege oder so irgendwas. Aber grundsätzlich wäre ich ja irgendwann wieder gesund und bei manchen Sachen wird man eben nicht einfach wieder gesund, sondern braucht eben Medikamente. Und dann ist ganz wichtig, dass es Medizin gibt, dann ist wichtig, dass ich mir mit dem behilfe. Und ähnlich sehe ich immer am Acker eigentlich, man tut ja nicht einfach jetzt prophylaxemäßig irgendwas, sondern meistens anwendungsspezifisch in dem Sinn, weil ich gerade was brauche. Weil alles andere, das habe ich mitgekriegt, das war ja ganz schön teuer, wenn wir da prophylaxemäßig einfach mit irgendwas drüber gegangen hätten.
Ja, das macht ja keinen Sinn, nicht? Ich meine, zum einen ist es teuer, zum anderen bekämpfe ich irgendwas, wo ich gar nichts habe und zum dritten, wie ich das vorher vielleicht auch kurz geschildert habe, verhindere ja dadurch, dass sie vielleicht Nützlinge ausbreiten in meinen Obstgarten, wenn ich vorher schon denen die Nahrung wegnehme. Ja? Das heißt, dieses Motto des integrierten Pflanzenschutzes, nach dem wir ja arbeiten, heißt ja eigentlich, dass ich zuerst schaue, dass ich alle Methoden anwende, um eben meine Kulturen bestmöglich zu schonen, zu schützen, vorzubereiten und nur dann, wenn ich es wirklich brauche, wie du vorher gesagt hast, mit deinem Grippemittel, also wenn ich es wirklich brauche und wenn es nicht mehr geht, dann setze ich halt was ein. Ja, das ist unser Ziel und ja, ich glaube, das muss man ganz offen kommunizieren. Es wird oft anders dargestellt, wie du ja gesagt hast, und medial und oft sieht man halt dann die Bilder und ich habe da viele Diskussionen mit den Medien, wo ich sage, müsst genau das Büdel wieder nehmen, wo der Traktor mit der großen Feldspritzen drüber fährt und das zeigt immer das Bild der Landwirtschaft, wie es so nicht ist. Ja. Wir brauchen auch nicht diese verkitschte Landwirtschaft, da bin ich auch dagegen. Ja. Diesen Baum, der irgendwo auf der Alm steht, wo man dann hingeht und die schönsten Äpfel runterernt, das wird es auch nicht spüren. Ja. Wir brauchen ein realistisches Bild, wo man sagt, ja, wir brauchen gewisse Einheiten, gewisse Größen, um effizient produzieren zu können. Also es geht nicht mit Streuobstbäumen oder mit ein paar Salatböscheln und ein paar Karotten im Garten, dass ich Österreich ernähren kann. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir nur mehr ein paar Prozent sind, die in der Landwirtschaft auch tätig sind. Und wir haben ganz viel Leute, ich glaube 75% leben im urbanen Raum in Österreich. Ja? Die haben gar nicht die Möglichkeit, selber was zu produzieren. Vielleicht am Balkon einen Topf stellen mit einer Tomaten. Aber das heißt, wir haben ja einen Auftrag in der Landwirtschaft. Und wir wollen ja bestmöglich auch für die österreichische Bevölkerung, für unsere Konsumentinnen und Konsumenten Lebensmittel, in unserem Fall eben Obst und Gemüse, produzieren. Nach höchsten Standards, mit höchsten Qualitätskriterien. Also wir wissen es ja im Einkaufsverhalten, der Konsument schaut auch auf Qualität. Nicht nur auf optisch, auf äußere Werte, sondern auch, es muss ja innen passen, ja, und das hilft mir nichts, wenn ich einen Zwiebel produziere, der dann innen braun ist, oder wenn ich Kartoffel produziere, die dann vom Drahtwurm zerfressen sind, wo die Leute die Hälfte wegschmeißen müssen, ja, dann habe ich nur Ärger und dann greift das nächste Mal niemand zu meinem Produkt.
Genau, da verstehen wir als Konsumenten keinen Spaß. Also das, weil man immer so dann, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel könnte man so keine Insektizide einzusetzen und dann habe ich einen Drahtwurm in der Kartoffel, und das haben wir ja vor ein paar Jahren gesehen, dass wir da keinen Spaß verstehen, nämlich das kaufen wir dann einfach nicht. Also wir werden nie einen Kartoffel kaufen, der durchbohrt ist vor dem Drahtwurm. Das großräumig ausschneiden und dann hast du eigentlich nur mehr ein Drittel von der Kartoffel vielleicht übrig. Da sind wir eigentlich kompromisslos im Konsum und andererseits aber im Verständnis oft haben wir die Sicht wahrscheinlich einfach auf das nicht.
Die Kirsche ist zum Beispiel das einzige Produkt bei uns, wo der Konsument den Bauern fragt, ist die eh gespritzt? Weil du wissen's, wenn die nicht behandelt ist, dann ist die Kirschen meistens wurmig. Und das heißt, da fragen die Leute sogar, hast du eh Pflanzenschutz
gemacht? Ich sage immer, ist eh nicht gespritzt, weil mir taugt das als Proteinquelle. Spaß.
Nein, aber das ist wirklich so. Also das her von meinen Direktvermarkter, wo die Leute am Markt kommen und sagen, du, die ist eh behandelt, weil ich will keine wurmigen Kirschen haben. Ja? Und da sind wir genau in diesem Spannungsfeld. Ja? Zum einen wollen wir eben nicht nur das, was wir außen sehen, sondern auch die Gewissheit haben, dass das Produkt auch gut ist, dass das auch innen passt, und zum anderen aber so wenig wie möglich Pflanzenschutz. Naja, ich möchte auch so wenig wie möglich, aber eben gewisse Dinge werden wir brauchen. Ja.
Jetzt sagt man, oder ich muss immer sagen, es ist ganz spannend, aber eigentlich das, ich hole das immer ein bisschen her, was wir als Gesellschaft, mit dem wir bespült werden und mit dem wir dann ja auch unsere Diskussionen am Stammtisch oder mit Freunden oder so besprechen. Und es ist natürlich was auch so ein bisschen ein Mythos ist oder beziehungsweise wo man drüber redet, ist, dass man durch den Pflanzenschutz natürlich gewisse Resistenzen hat, beziehungsweise dass sich eigentlich die Natur relativ schnell anpasst an das, was wir machen. Wenn wir mit Pflanzenschutz rübergehen, dann denken sie natürlich die Schädlinge, okay, in einer Population, da müssen wir ein bisschen drüber gehen, da müssen wir uns weiterentwickeln. Und die eine oder andere Population wird schaffen, dass sie dann trotz Pflanzenschutzmittel quasi sie weiter vermehrt. Und dann muss man natürlich mit mehr Pflanzenschutz, mit anderem Pflanzenschutz wieder drüber gehen. Und das ist sowas, wo man als Gesellschaft natürlich sagt, okay, wo führt das hin?
Ja, also das sehen wir vor allem bei Pilzen. Und gerade wieder jetzt bei uns im Obstbau, der Apfelschorf, das sind diese schwarzen Flecken, die wir halt nicht wollen, die zum einen am Laub sind und dann eben auch auf den Früchten. Und da ist eben unser größtes Thema, dass wir immer weniger Wirkstoffe haben. Das ist wie wenn du jetzt ein Antibiotikum brauchst und immer das gleiche Antibiotikum kriegst. Irgendwann wird der Körper sagen, das ist mir relativ wurscht, was ich da jetzt zugeführt bekomme. Ich reagiere nicht mehr drauf. Ja, und das ist auch bei uns, bei diesen Schorfpilzen ganz akut so. Das heißt, es gibt da Wirkstoffe, die, wenn man die immer einsetzt, die dann irgendwann ihre Wirkung verlieren, weil dieser Schorf dann eine gewisse Resistenz entwickelt. Dafür braucht es mehr Wirkstoffe. Und da sehen wir leider in der ganzen Diskussion um Pflanzenschutzmittel genau eine gegenläufige Tendenz. Das heißt, Wirkstoffe fallen weg. Wir haben jetzt wieder an Wirkstoff verloren oder massiv eingeschränkt bekommen, den wir eigentlich sehr dringend brauchen würden. Und da passieren dann diese Dinge, dass man dann Resistenzen erzeugt und eben diese Bekämpfung von gewissen Pilzkrankheiten, Schädlingen immer schwieriger wird. Es gibt einen Lichtblick, sage ich jetzt einmal, vielleicht in weiterer Ferne, wo es auch um neue Züchtungsmethoden geht, wo man wirklich sagt, wie weit kann man mit neuen genomischen Technologien, mit dieser Genschere auch gewisse Faktoren von der einen Pflanze in die andere übertragen. Es gibt jetzt wieder beim Apfel zu bleiben, Sorten, die können besser mit Pilzkrankheiten umgehen und Sorten, die können das weniger gut. Die, die da halt eher resistenter sind gegen diesen Schorf, schmecken halt dem Konsumenten vielleicht nicht so gut. Und andere, die halt jetzt da so gezüchtet sind, dass dem Konsumenten gut schmecken, können halt mit diesen Schorfpilzen vielleicht weniger gut umgehen. Ja, und wenn man jetzt das schaffen würde, aus diesen resistenteren Sorten dieses Gen herauszuklicksen und in die gute Sorte hineinzubauen, in der Theorie, und damit sich auch einen großen Anteil an Pflanzenschutzmittel einzusparen, hätte man für alle, glaube ich, einen großen Benefit erreicht. Mhm. Ja.
Sind wir gleich beim nächsten kritischen Gesellschaftsthema. Gentechnik, beziehungsweise jetzt CRISPR-Cas ist ja eigentlich, wie du jetzt sagst, die Genschere jetzt in dem Sinn einfach eine Möglichkeit, um den Zuchtfortschritt zu beschleunigen. Würde uns das auch helfen, dass wir keine Pflanzenschutzmittel oder nicht so intensiv vielleicht verwenden müssten?
Ja, also die normale Züchtung für Apfelsorten dauert Minimum 20 Jahre.
Wow.
Und dann hast du noch Sortenversuche, wo das halt dann kultiviert wird, zuerst in kleineren Flächen, dann in größeren Flächen. Wenn man dann auch sagt, okay, hat man das, was man jetzt da gezüchtet hat und jetzt einmal hineingebracht hat durch Kreuzungen, wirklich auch im täglichen Betrieb, sage ich mal, in der jährlichen Produktion, kann man das umsetzen? Ist die Sorten entsprechend fruchtbar? Passt das Verhalten auch im Wachstum? Hat man diese Erträge, die man braucht? Und zum Schluss natürlich auch, hat man dann auch dieses Geschmacksverhalten, dass der Konsument diese Sorte dann auch entsprechend annimmt. Ja? Wenn nur weil jetzt eine neue Sorte habe, heißt das nicht, dass das dann auch unter dem Strich am Markt platziert werden kann und da entsprechend für einen Produzenten einen Preis bringt. Ja? Und diese Züchtung ist extrem aufwendig und teuer. Bringt dann auch mit sich, dass eben auch das Pflanzmaterial in den ersten Jahren entsprechend teuer ist, weil ja diese Züchtungsfirmen auch irgendwann einmal was verdienen wollen mit diesen ganzen, für diese ganzen Methoden, die sie da aufgewendet haben. Ja. Und da ist schon die Hoffnung, und es war ja bei der Wintertagung voriges Jahr das Thema auch CRISPR-Cas, und es ist immer wieder ein Thema, und ich glaube, auf europäischer Ebene wird es breit diskutiert, inwieweit es da auch diese Zulassung geben kann und geben soll. Nachdem sie nicht nachweisbar ist im Produkt, im Fertigen, wird es eine ganz schwierige Geschichte werden, wenn wir es nicht zulassen. Ja, weil wenn wir jetzt aus Österreich sagen, nein, wir nehmen es nicht, aber alle rund um uns machen es.
Haben wir wieder das Gleiche wie bei Allionensuchen
jetzt. Haben wir einen massiven Wettbewerbsnachteil, weil wenn andere dann mit weniger Pflanzenschutz einfacher produzieren können und die kann es im Produkt nicht unterscheiden und nicht nachweisen, dann haben wir einfach diesen Wettbewerbsnachteil und müssen Pflanzenschutzmittel vielleicht anwenden, die andere nicht mehr brauchen. Ja? Und das heißt, ich sehe da schon eine gewisse Hoffnung darin, und ich spüre es auch und ich höre es auch aus unserer Biobranche, ja, gerade auch beim Obst, die sagen, ja, das kann uns was bringen, weil die haben natürlich auch gerade mit diesen Pilzkrankheiten ein Riesenthema. Und wenn ich da schaffe, dass ich statt, weiß ich nicht, 20 Mal Pflanzenschutz halt nur mehr zweimal oder dreimal Pflanzenschutz machen muss, dann habe ich generell was erreicht. Ja, und ein bisschen muss man da auch ins Bewusstsein, glaube ich, appellieren und auch fachlich und der Wissenschaft vertrauen. Also ich bin schon einer, der sehr, sehr wissenschaftsaffin ist. Ich komme ja eigentlich aus der Technik, ich habe einen technischen Beruf gelernt. Und ich denke mir immer, wenn sich da so viele Leute damit beschäftigen und wir sind in einer ganz einer kritischen Phase auch in der Gesellschaft. Ja. Also das, was vielleicht vor 50 Jahren gegangen ist, wo man den Leuten gesagt hat, das nimmst du jetzt und das wirkt und keiner hat es hinterfragt, da sind wir ganz weit weg. Ja. Und wir sind in einer Phase der Gesellschaft, wo alles extrem hinterfragt wird, wo alles wissenschaftlich extrem breit ausgerollt wird, wo man wirklich Expertisen haben noch und nöcher. Und irgendwann muss man dann aber sagen, ja, die Wissenschaft ist nach besten Wissen und Gewissen zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Dinge funktionieren, dass diese Dinge auch für den Menschen nicht schädlich sind und auch für die Umwelt nicht schädlich sind, und dann soll man es doch anwenden. Ja? Wie wir uns auch der KI nicht mehr verwehren können in vielen Bereichen, wobei ich da immer noch ein bisschen Bauchweh habe, und auch in anderen Bereichen die Technik extreme Fortschritte macht, soll man es auch, glaube ich, da zumindest diese Chance eröffnen und sagen, ja, ich weiß, dass das in Österreich ein schwieriges Thema ist und wir heften uns auf die Fahnen. Wir sind gentechnikfrei und das ist auch gut so, weil es ja diese klassische Gentechnik, die wir ja auch in der Züchtung und oft auch kennen, und wenn wir sagen, wir wollen dieses Gen soll ja nicht haben, da bin ich ja dafür, dass wir uns da ein bisschen abgrenzen. Aber diese Züchtungsmethoden, wo es nur darum geht, klassische Züchtungsverfahren zu beschleunigen und statt 15 oder 20 Jahre das Ganze halt vielleicht in 2 oder 3 Jahren zu schaffen, wenn es dadurch gelingt, weniger Pflanzenschutzmittel einzusetzen, dann soll man dem die Chance geben. Das ist so mein Zugang, ja.
Ja, das ist eben immer, dass man das große Ganze eigentlich betrachten muss. Ich meine, wir haben ja grundsätzlich Muttergenese zum Beispiel, was ja auch Art der Gentechnik ist, was ganz normal gemacht wird sozusagen. Man könnte den nächsten Schritt machen. Ich finde es immer sehr spannend, da jetzt deine Worte und generell aus dem biologischen Bereich heraus. In Urs Niegli habe ich jetzt gerade wieder einen Vortrag gehört, wo er auch ganz klar sagt, das ist eigentlich die große Chance für die biologische Produktion, um einfach da auch nochmal einen Exit zu haben für Dinge, die man eben nicht her wird. Es ist ganz spannend. Die Gesellschaft per se wird vielleicht sagen, Bio ist die Lösung. Wahrscheinlich ist Bio Teil der Lösung, aber kann sicher nicht die Lösung sein, wie wir heute auch gehört haben. Aber sicher ein großer Teil auch der Lösung. Und ich glaube, wenn man sich diesen Dingen nicht verwehrt, kann es sogar noch größer werden, wie was eigentlich ist. Weil dann hat man einfach die Möglichkeit, über diesen Weg eine Abkürzung zu nehmen, die was vielleicht eben sonst bedeuten wird, dass man vielleicht gewisse Produktionen einfach in Österreich nicht mehr hat. Ich hoffe doch, dass man mehr und mehr wieder einen Blick auf das kriegt, dass wir eine gute Versorgung mit Obst und Gemüse in Österreich haben. Es ist ja immerhin eines der wichtigsten Lebensmittel, würde ich meinen, überhaupt. Ich sage immer beim Gemüse all you can eat, das ist das eins der einzigen Lebensmittelgruppen, wo wir wirklich uneingeschränkt essen können, sozusagen. Irgendwann kennen wir dann wahrscheinlich nicht mehr. Aber es ist leider das, wo wir am wenigsten essen, also jetzt in dem Sinn. Eigentlich von der Menge her am meisten sogar, aber von dem wir viel mehr essen sollten, essen wir eigentlich dann ja sehr wenig, Männer noch weniger wie Frauen. Beim Gemüse zum Beispiel sind 3 Portionen. Portion ist eine Handvoll.
Ist eigentlich sehr viel Gemüse, Obst natürlich. Äpfel vor allem um die Erntezeit, muss ich gestehen. Also solange wir selbst Äpfel am Hof haben, wird mehr gegessen und dann so jetzt im Frühjahr eher weniger. Jetzt freue ich mich schon wieder auf ein Sommerobst. Und auf Erdbeeren und andere Dinge und im Herbst ist dann wieder meine Apfelzeit, ja.
Ja, mit der Saison zu essen ist natürlich da gerade jetzt beim Obst, finde ich einfach genialst. Also ich bis zum Umfallen Erdbeeren in der Zeit, wo es gibt und dann brauche ich es wieder lange nicht mehr, weil ich mich einfach überessen habe. Aber in dem Sinn einfach, das ist so unglaublich gut, wenn du ein Obst genau zum Zeitpunkt des Reife-Zenits quasi zu dir nimmst. Das ist einfach was, es gibt nichts Besseres.
Ich meine, beim Apfel haben wir halt Gott sei Dank die Möglichkeit, den auch ein ganzes Jahr zu lagern, in kontrollierter Atmosphäre gekühlt und der Produkt ist eigentlich das ganze Jahr dann auch frisch und knackig und gut schmeckt. Leider ist die Banane immer nur Platz 1 in Österreich.
Der Apfel ist Platz 1, oder? Echt?
Nein, die Banane ist Platz 1. Und
wirklich? Also war es einmal kurz anders und wieder… Also
und es gibt leider auch Propheten im Handel, die sagen, mittelfristig wird die Heidelbeere Platz 1 sein in Österreich. Und wo die Heidelbeere dann herkommt, wissen wir. Ja, also es ist ein sehr tolles Produkt. Also wir haben jetzt nicht nur Apfel und Birne, wir haben ja im Obstbereich eine ganz breite Palette auch an Beeren. Und Heidelbeere ist sicher eines der Produkte. Und gerade in diesen Naschboxen, also mit Himbeeren, Heidelbeeren und allem Möglichen, das ist halt momentan auch sehr trendy. Nur wenn es dir dann halt das ganze Jahr geben muss, wissen wir, dass es eben nicht mehr aus Österreich kommt. Und da haben wir wieder eben genau dieses Versorgungsthema und diesen Punkt, über den man einfach auch nachdenken muss. Wann kauft man was? Wo ist Produktion in Österreich möglich? Wir wissen, dass wir nicht jedes Obst und jedes Gemüse in Österreich ganzjährig kultivieren können. Bei Tomaten geht's, bei Paprika geht's, wenn man es einfach unter Glas mit Geothermie mittlerweile teilweise auch schafft, dass man Produktion in Österreich erhaltet. Finde ich generell positiv, wird nicht für alle passen. Wir können auch nicht ganz Österreich oder unsere ganzen Obstgärten unter Glas stellen, das wird nicht funktionieren.
Und auch nicht geothermisch.
Und auch nicht geothermisch heizen. Das heißt, wir haben natürlich durch unsere Klimazonen das Thema, dass bei uns im Winter nichts wächst. Ja. Wir müssen die Dinge dann produzieren, wenn es passt vom Wetter her. Und gewisse Dinge kann man besser lagern. Markus Hillebrand war schon mal bei dir. Natürlich Sauerkraut ist so ein klassisches Beispiel, das halt auch entsprechend gelagert wird und über den ganzen Winter entsprechend als Vitaminspender da ist. Also da haben wir schon Gemüse auch, das halt ja, zur Verfügung steht. Ja.
Ich meine, natürlich Wintergemüse, Wolfgang Palme zum Beispiel ist ein Verfechter dessen, dass man eigentlich natürlich wir auch den Winter mehr nutzen können. Und jetzt wäre der milder sogar, dass man eigentlich schaut, dass man da was macht. Aber da braucht es natürlich die Nachfrage der Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich, die was wirklich auch sagen, passt, ich greife zu Österreich, ich schaue, dass ich österreichische Produkte kaufe und auch mit der Saisonalität einfach mitgeht, dass man sagt, okay, man hat im Winter halt einfach anderes Gemüse zur Verfügung. Und natürlich Wintergemüse ist immer was, wo ich mit Sicherheit, also nein, auch nicht unbedingt, der Wolfgang Palme zum Beispiel, der macht einen guten Salat im Winter, aber jetzt so, dass man eigentlich ein bisschen kochen muss. Und ich finde das aber immer eine schöne meditative Tätigkeit, die einen nur dazu nährt und eigentlich meistens dazu führt, dass man immer liebe Menschen um sich hat, weil wenn man gut kocht, nachher sammeln sie die immer am Essenstisch. Und ich finde, das hat eigentlich nur Vorteile, wo man sich mit dem Essen ein bisschen mehr auseinandersetzt und da ein bisschen genauer hinschaut und auch verwertet.
Ja, und das Thema Herkunft ist schon auch ganz wichtig, glaube ich, weil du das jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dass man sagt, schauen, wo es herkommt. Wir haben Gott sei Dank bei frischem Obst und Gemüse die Herkunftskennzeichnung eh ganz klar da. Wo wir es nicht haben, ist bei verarbeiteten, bei Convenience-Produkten zum Teil, wobei es jetzt bei geschnittenen Obst und Gemüse auch schon verpflichtet
genau,
ist.
Genau, das ist immer schön zu wissen, seit Anfang des Jahres sozusagen, jetzt wo irgendwas aufgeschnitten ist und verpackt, dann muss trotzdem die Herkunft draufstehen.
Und das ist schon ganz wichtig und wir würden es uns halt auch in der Verarbeitung noch mehr wünschen. Also wir machen ja als Branchenverband Storechecks, wo es dann um Apfelsaft oder andere Produkte geht oder Marmeladen und es ist erschreckend, wie wenig da draufsteht, wo es wirklich herkommt. Wir haben eine EU-Verordnung, was den Honig betrifft, wo es draufsteht, muss. Wir haben es leider bei Fruchtsäften, Marmeladen nicht zusammengebracht. Wir haben es auch in der Gastronomie noch nicht. Ja, also da gibt es natürlich auch immer diese Forderung und Diskussion, jetzt nicht nur aus der Obst- und Gemüsebranche, sondern generell aus allen Bereichen der Landwirtschaft, dass man sagt, noch stärker auch diese Herkunft zu kennzeichnen, um einfach dem Konsumenten auch die Wahl zu lassen. Ich sage nicht, dass er nicht einmal argentinisches Steak essen darf, wenn er es möchte, aber einfach die Wahl zu lassen, zu sagen, ja, jetzt schaue ich bewusst drauf, österreichisch zu kaufen, um auch entsprechend wieder der österreichischen Landwirtschaft einen Produktionsauftrag zu geben. Ja. Und das wäre so meine Intention, auch, dass man sagt, mit all diesen Themen, und wie gesagt, wir sind sehr gewissenhaft in der Produktion, glaube ich, wir machen Top-Qualität und wir müssen einfach unsere junge Generation da in der Produktion halten. Und das ist meine Motivation. Dafür renne ich auch jeden Tag, ja. Weil ich einfach sehe, dass da so viel Know-how da ist, dass einfach viele Leute auf den Betrieben sind, dass da Betriebsnachfolger da sind, die ja in den Schulen sind, die ja Ausbildung genießen. Und die brauchen ja Perspektive. Die müssen ja rausgehen und jetzt haben sie einen Kopf voll mit Ideen und haben gelernt und wissen, wie es geht. Und dann sollen sie es doch bitte ja umsetzen können. Und dann muss man doch als Konsument auch sagen, ja, ich unterstütze das. Ich weiß, dass da in Österreich Landwirtschaft möglich ist, dass die Leute das top ausgebildet, nach bestem Wissen und Gewissen machen, dass eine super Qualität produziert wird. Ja, was spricht dagegen, dass ich es kaufe? Und auch wenn es ein paar Cent mehr kostet, was spricht denn dagegen? Ja?
Das können wir uns voll leisten, weil dann können wir uns auch leisten, dass wir zukünftig nur in Österreich produzieren. Und da darf der eine oder andere Cent, darf da schon locker sitzen, denke ich. Wir können uns wirklich jeden Tag mit jedem Einkauf, mit jeder Bestellung im Gasthaus genau für das entscheiden, dass in Österreich weiter produziert wird. Danke, lieber Manfred, dass du heute da warst. Das war sehr spannend, finde ich. Ich konnte da wirklich nur sehr, sehr tief reingehen, weil es mich einfach voll interessiert natürlich. Hat man vielleicht auch gemerkt. Wir haben die Stunde voll gemacht sozusagen. Danke, dass du da warst und ja, vielleicht werden wir uns wieder mal hören, wenn es wieder um Obst und Gemüse geht. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr mir ja schreiben. Dann schaue ich, dass ich da wieder mal wen einlade und vielleicht den Manfred ein bisschen mehr durchbohren kann.
Ja, es hat mich total gefreut. Das war, glaube ich, sehr spannend und vielleicht manchmal zu weit ins Detail gehend, aber es ist einfach so ein breites Thema und diese Produktion von Obst und Gemüse erfordert so viel Know-how und so viel Fingerspitzengefühl und es ist einfach ein Bereich, für den ich brennen darf und für den es sich einfach lohnt, da weiterzurennen. Und ich freue mich, wenn es ein bisschen Information gegeben hat für die Zuhörer und Zuschauer und wenn der eine oder die andere dann sagt, na und Österreich, dort wo Österreich draufsteht, das kaufe ich ja, das ist mir es wert.
Genau, das braucht es jetzt einfach nur noch da. Danke, lieber Manfred und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.